Herzlich willkommen beim Wachstumsfeuer Podcast, deinem Podcast für Soft Skills und persönliches Wachstum mit Nico Juranek. Heute darf ich euch wieder einen Interviewgast vorstellen und es ist keinesfalls übertrieben, wenn ich sage, er hat sein Leben auf der Überholspur. Thomas Topherzer ist Persönlichkeits- und Mentaltrainer und konnte aber sehr lange Zeit mit diesem Bereich nichts anfangen. Das hat sich erst geändert, als er beim Motocrossfahren einen schweren Unfall hatte, wo er beinahe querschnittsgelähmt war. Wir sprechen heute darüber, wie er nach diesem Unfall mit Hilfe von Mentaltraining aus diesem Loch gefunden hat, welche notwendigen Skills es braucht, um unternehmerisch erfolgreich zu sein und wie er das eingesetzt hat, um schlussendlich ein erfolgreiches Event in Graz zu launchen. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Thomas Topherzer. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode und auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast. Er ist Mental- und Persönlichkeitstrainer und organisiert seit kurzem auch den Flowmarkt in Graz. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Thomas Topherzer.
Hallo Nico, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich finde das immer super. Ich bin ja immer auf der Suche nach Persönlichkeiten, die einfach so viele verschiedene Interessen haben, so die unterschiedlichsten Lebensbereiche da anträgern und so. Und ja, da bist du mir gleich aufgefallen. Finde ich einfach super, wie du diese verschiedensten Sachen machst. Ich habe einfach gesehen, du beschäftigst dich damit Mental- und Persönlichkeitstraining, bist in so Extremsportarten durchaus unterwegs, so im Bereich Paragleiten, hast, glaube ich, früher Motocross gemacht. Sag mir, wie wird sich das entwickelt? Hast du immer schon gewusst, dass du da in diese Bereiche gehen willst oder wie hat sich das entwickelt?
Angefangen hat das Ganze, als ich mit circa 2 Jahren einen Dreiradler gekriegt habe von meiner Mutter. Wir haben in Graz am Margenagetterweg gewohnt und da geht es ein bisschen bergab. Und sie hat mich da kurz einmal aus den Augen lassen und ich habe den Dreiradler eben gekriegt und wie sie wieder mich gesucht hat, hat sie gesehen, dass ich eigentlich auf der Straße draußen nur in Pampers die Füße weggestreckt und bin gleich die Straßen runtergeglüht und das hat mir voll getaugt und da hat meine Mutter das erste Mal gesehen, dass sie spezielle Anwandlungen in die Richtung hat.
Ja. Spannend, der Traum von jedem Elternteil wahrscheinlich,
oder? Genau, ja. Also ich finde zum Beispiel, dass meine Mutter die mental stärkste Person ist.
Ja. Spannend. Und da hast du dich dann einfach vertieft dann, oder wie ist das weitergegangen? So mit dem Motocross dann?
Wie sich das Ganze entwickelt hat? Angefangen hat so, dass egal an welchen Moment, dass ich mich zurückerinnere, also wenn ich zum Beispiel mit dem Radfahren an mich ans Radfahren zurückerinnere, war so, dass ich meine Nachbarn immer gedacht haben, okay, was stimmt mit dem nicht, weil ich die ganze Zeit am Hinterrad durch die Nachbarschaft gefahren bin. Also ich habe damals mit meinem jugendbesten Freund, sobald wir Mountainbikes gehabt haben und umgesessen sind, sind wir entweder irgendwo runtergesprungen, durch den Wald gefahren oder einfach wer länger Willi hat fahren können. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann ist natürlich die Moped-Zeit gekommen und das habe ich natürlich nicht auslassen dürfen. Und war ja richtig Fanat in das Moped. Und ja, dann habe ich meiner Mutter versprochen, dass ich nicht von Anfang an den Motorradführerschein mache. Sie hat dann dafür mit mir diese L-Übungsfahrt-Ausbildung gemacht, wo man mit 17,5 schon Auto fahren darf, weil ich dann natürlich mich aufs Auto schon gefreut habe. Und das Ganze ist dann beim Auto, hat sie so fortgetragen, ist weitergegangen im gleichen Stil. Ja, natürlich viele Erlebnisse auch mit dem Auto gehabt. Bin dann aber letztendlich mit 23 war das, habe ich dann doch einen Führerschein nachgemacht und dann hat eigentlich die Motorradkarriere angefangen, ja.
Spannend. Und eben, du hast dann ja gesagt, du bist da sehr tief hineingegangen, also dann gerade so im Bereich Motocross und so. Und da hast du dann auch ein sehr prägendes Erlebnis einmal gehabt.
Genau. Muss ich noch mal kurz ein bisschen zurückschauen. Angefangen hat es zu der Zeit, wo ich auf der Straße zum Fahren angefangen habe. Und ich war halt einfach immer schon der Typ, der was wissen wollte, wie schnell, dass man mit sowas fahren kann. Also es war mir nie genug, einfach nur die Landschaft zu genießen. Es hat schon ein bisschen, ja, einen Adrenalinstoß einfach gehen müssen.
Also schon damals ein bisschen ins Limit so, ja?
Genau, genau. Und dadurch, dass ich mein ganzes Leben schon immer solche, ja, ich sage jetzt einfach, gefährliche Sportarten gemacht habe oder mit dem Radl schon immer viel trainiert habe, habe ich mir ein gewisses Talent angeeignet für die Dinge. Es ist dann relativ schnell gegangen und ich habe dann irgendwann einmal gemerkt, okay, wenn ich auf der Straße schnell fahre, ist bald einmal Führerschein weg oder ich tue mir irgendwann einmal weh. Auf der Straße schnell fahren ist sehr gefährlich. Und so nach 4 Saisonen habe ich dann irgendwann einmal beschlossen, dass es jetzt Zeit ist, eben auf der Straße aufzuhören. und habe mich dann eben auf die Rennstrecke konzentriert. Ich bin dann super, also zuerst Supersport, das ist Straßenrennsport, quasi wo die Leute mit dem Knie am Boden aufsetzen. Also das war dann der Einstieg, das erste Jahr. Und das zweite Jahr nachher der Aufstieg in die größere Klasse, also 1000 Kubik Motorräder. Und dann eben dort eine Saison gefahren und das Jahr darauf dann eben mit dem Motocross-Sport auch angefangen. Ja.
Und was hat dir dann am meisten Spaß gemacht so?
Die Geschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit und wie spät, dass man bremsen kann. Also einfach das Fahren am Limit. Wie weit kann ich gehen? Und einfach dieser Adrenalinausstoß. Dafür ist die Rennstrecken einfach gemacht. Da kann ich relativ gefahrenfrei mich am Limit bewegen. Da kommt man keinen entgegen. Da gibt es keinen Randstein, da gibt es keine Bushaltestelle, da gibt es keinen Gegenverkehr. Da gibt es höchstens andere Motorradfahrer, die auch sehr trainiert sind. Und deswegen ist es relativ angenehm, dort eben zu seinen persönlichen Grenzen zu kommen und schauen, wie weit das man gehen kann.
Ich meine, das klingt jetzt schon so nach wirklich kalkuliertem Risiko. Auf der anderen Seite sagst du ja selbst, das ist immer so das Rennen nach der maximalen Geschwindigkeit, wirklich so das Limit ausreizen. Und da schwingt ja immer so die Gefahr doch mit. Wie ist es dir damit gegangen? Weil immer so dieses Wissen auch zu haben, theoretisch, wenn du dich da einmal verschaltest, wenn du da die Kurve falsch nimmst, da bist du ja weg.
Genau. Ich musste ein bisschen auf Holz klopfen. Ich habe bis zu dem Tag, wo ich den schweren Unfall mit der Motocross gehabt habe, habe ich eigentlich noch nie mich weh dann. Auch nicht beim Radfahren, nicht beim Mopedfahren, nie mit dem Auto auf der Straße. Ich habe nie einen Sturz gehabt auf der Straße oder sonstiges. Ich habe zwar auf der Rennstrecke mal einen Ausrutscher gehabt, aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Also da hat man vielleicht ein paar blaue Flecken und gespürt es halt am nächsten Morgen. Das war es dann. Und bin von dem her eigentlich super verschont geblieben. Und es ist ja wirklich so, dass wenn man jetzt das nicht wirklich einmal weh tut, dann kann man relativ, wir nennen es gern, schmerzbefreit fahren, weil man einfach das Erlebnis noch nicht gehabt hat. Ich sage jetzt einmal so ein einschneidendes Erlebnis. Und das beflügelt dann auch und macht es einem relativ leicht, dass man eben sehr viel riskiert.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus so beflügelt. Ich meine, auf der anderen Seite hast du dann eh schon erwähnt, wo du dann doch einen schweren Unfall mal gehabt hast. Wie ist das passiert? Weil das ist ja, glaube ich, auch einer der Antriebsfaktoren gewesen jetzt auch für deinen weiteren Werdegang. Was hast du daraus mitgenommen? Wie ist es dir da gegangen?
Entstanden ist der Unfall so, dass nach der zweiten Saison auf der Rennstrecke, also im Superbike, habe ich eben beschlossen, Motocross zu fahren, weil es ein bisschen günstiger ist. Der Straßenrennsport ist extrem teuer. Wir reden da von 500 bis 700 Euro im Hobbybereich, wenn nichts passiert. Das ist so die Bausparer-Variante mit in der Box drinnen schlafen. Und irgendwann habe ich es mir einfach nicht mehr leisten können. Und habe dann beschlossen, Motocross zu fahren. Motocross kostet ca. 20% dessen, was der Straßenrennsport kostet. Und hat mir dann ein Motocross gekauft und natürlich da auch voll reingekippt und energisch gewesen und alles ausprobiert und springen natürlich auch. Und dann war mal eine Situation, dass ich mit meinem Stint eigentlich fertig war. Das heißt, ein Stint ist einmal rausfahren auf die Strecke, wir reden da von 15 bis 20 Minuten, dann ist die Erschöpfung zu groß, dann fährt man wieder rein. Und bin eben am Ende so einer Trainingssession gewesen. Und habe gesehen, dass ein Freund von mir gerade frisch auf die Rennstrecke rausfährt, den was ich eigentlich auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Und mir gedacht, cool, auf dem warte ich jetzt noch schnell und dann drehen wir noch schnell zusammen eine schnelle letzte Runde, so ein Battle, so ein Matcherl. Und er ist dann dahergekommen und ich gleich zu mir und ihm deutert und der hat das gleich gemerkt, passt und dann haben wir ein bisschen Gas gegeben. Und beim Zielsprung ist es so, dass ich dann leider durch die Erschöpfung mit der linken Hand in der Kompression vor dem Absturz abgerutscht bin, mit der Brust auf dem Lenker eben aufgelegen bin und seitlich diagonal bei dieser Sprungschanze, bei dem Kicker eben rausgesprungen bin. Und bin dann, ich weiß es nicht mehr genau, sondern eher von Erzählungen, eben neben der Strecke vorbeigeflogen und dann am Rücken aufgekommen. Also ich habe so einen Vorwärtsüberschlag gemacht. Und bin dann am Rücken aufgekommen und bin wie ein U-Hackerl quasi zusammengeknickt. Und hab dort im Endeffekt, ich bin dann ein paar Minuten später wieder zu mir gekommen, also dann war eh schon Erstversorgung und das Ganze. Und habe sofort gemerkt, dass ich irrsinnige Rumpfschmerzen gehabt habe. Also ich habe alles bewegen können zwar, aber es war einfach sehr schwer zum Beschreiben. Letztendlich sind wir dann ins Krankenhaus gefahren und es ist geröntgt worden und sämtliche Untersuchungen und sie haben jetzt nichts Wirkliches feststellen können. Und das hat halt einfach nur richtig, richtig weh dann. Also es hat rund um die Ohr, es war einfach höllische Schmerzen und selbst nach 3 Monaten, 4 Monaten, weil ich mich schon wieder gefreut habe, hey, jetzt können wir es dann endlich wieder mal angehen, hat sich der Schmerz eigentlich nicht wirklich verbessert. Ja, und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, dass vielleicht doch irgendwie vom Gefühl her ein bisschen was mehr verletzt ist, als wir mal zuerst gesehen hätten. Wir haben dann ein MRT gemacht hinterher. Das hat dann auch die ganze Misere ein bisschen enthüllt. Also es sind bei mir 3 Bandscheiben durch diese starke Verwindung der Wirbelsäule haben das die Bandscheiben nicht mitgemacht und sind aufgegangen, also Bandscheibenvorfall auf Deutsch. Ja. Und die stehen dann ins Rückenmark, also bei mir sind die in der Mitte ausgebrochen und stehen ins Rückenmark und da hat sich dann eigentlich auch die ganze Misere erst einmal richtig gezeigt.
Also doch irgendwie dann schwerwiegender gewesen als ursprünglich gedacht.
Ja.
Umgekehrt kann man sagen, doch irgendwie mit einem blauen Auge dann davongekommen.
Genau, ja. Das war eins der großen Erkenntnisse. Das hat aber 2-3 Monate noch gedauert, bis ich auf das draufgekommen bin, weil ich zuerst, wieso passiert genau mir das? Jetzt fahre ich so lange unfallfrei und plötzlich habe ich da jetzt da mit der Wirbelsäule Probleme. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein kompletter Blödsinn. Das hätte ein Moment sein können, der mein ganzes Leben nicht ein bisschen verändert, der mein ganzes Leben richtig verändert. So hätte ich zum Beispiel, um zu dir in die Wohnung zu kommen, da jetzt dann nicht die Treppe nehmen können, sondern den Lift, weil ich mit dem Rollstuhl dann da gewesen wäre. Also die Ärzte haben gemeint, es war wirklich kurz vor knapp, es hätte wirklich nicht mehr viel mehr sein dürfen und ich war im Rollstuhl gesessen. Das ist nämlich der typische Querschnittsunfall, den ich gehabt habe.
Okay, wow, das ist schon ziemlich schwer zu fassen so eigentlich, oder so, wenn man drüber nachdenkt. Und man gerade so als Sportler, wie du sagst, so immer so auf der Jagd nach den Limits und so und die doch sehr mit ihrem Körper verbunden sind, stelle mir das natürlich sehr schwierig vor, wenn du dann auf einmal so die Nachricht hast, okay, du kannst dich vielleicht nicht so bewegen, wie du es gewohnt bist oder du hättest auf einmal diese schwerwiegende Einschränkung. Also schon ein sehr einschneidender Moment auf jeden Fall.
Bei mir war es dann auch so, dass wir natürlich Physiotherapie gemacht haben, diverse Rehas. Und das ist irgendwie, so ich sage jetzt einmal, der grobe Schmerz hat dann einmal nachlassen, aber es ist ein Pegel dann irgendwo geblieben, das hat sich dann eingeschwungen und das ist dann geblieben. Und natürlich, ich habe schon immer wieder die Bilder vor Augen gehabt, wann ich endlich wieder fahren kann und wann wir es wieder richtig angehen und bin dann immer misstrauischer und misstrauischer geworden, weil man traut sich dann auch nicht so, jetzt habe ich da bei der Wirbelsäule mit dem Bandscheiben ein bisschen Probleme, ist das gut? Natürlich holen sich mehrere Meinungen ein, also wenn man dann mit den Ärzten redet, dann kann man sich vorstellen, was die einem erzählen und ich habe mich dann auch eingehender damit beschäftigt, weil es war letztendlich nicht nur der Unfall, sondern eher die Folgen, was mich dazu bewegt haben. Man kann sich das nämlich so vorstellen, so ein Schmerz ist ein bisschen ein kompliziertes Thema. Angenommen, man hat einen Schmerzimpuls relativ lang und intensiv im Gehirn anstehen, dann bildet sich so eine Art Schmerzgedächtnis. Man kann das ein bisschen vergleichen mit so einem Phantomschmerz. Das heißt, man sieht so, es wird oft so dargestellt, jetzt stell dir mal vor, es läuft ein Pferd durch die Wiesen. Jetzt einmal läuft es durch, ist kein Problem, die Grashalme knicken um und stehen wieder auf. Aber wenn das Pferd immer wieder durch den gleichen Pfad läuft, irgendwann einmal stellen sie diese
Trampelpfad.
Genau. Und so entsteht eben eine neuronale Struktur, eine neuronale Straße im Gehirn sozusagen und bildet eben so ein Schmerzgedächtnis. Und auch wenn jetzt vom Rücken her alles relativ stabil und gut wieder ist, so funkt es dann oben im Gehirn trotzdem weiter und das ist ein bisschen eine gemeine Geschichte.
Ja, spannend, wie das geht. Aber ich meine, jetzt kann man dann sagen, eben so auf der einen Seite bist du doch immer so auf der Jagd, eben so nach diesem Limit gewesen. Und jetzt sagst du, ist es ja doch wahrscheinlich so ein Übermut gewesen oder so eine Fehleinschätzung von deinem Ressourcennetz irgendwie. Hättest du diese eine zusätzliche Runde aus Motivation mit deinem Freund nicht gedreht, dann wäre das Ganze nicht passiert und so, gell?
Hätte, wenn eine Moped-Kette.
Genau.
So ist das. Du sagst das am besten genauso, wie es ist. Und ich habe mir lang sehr, sehr viel Vorwürfe darüber gemacht. Wie kannst du nur, im Endeffekt, also Die Schuld liegt natürlich bei mir selber, weil ich nicht achtsam mit mir umgegangen bin, kann ich heute reflektiert dazu sagen. Ich habe einfach das ausgeblendet und wollte einfach mit Druck was durchziehen.
Das heißt, jetzt hast du einfach so diese Achtsamkeit viel stärker integriert und mitgenommen als Resultat, kann man das so sagen?
Also ich habe aus dem Unfall extrem viel mitgenommen, abgesehen von der Achtsamkeit. Es ist Folge habe ich nachher entschieden, Schmerztherapie zu machen, weil ich war am Anfang sehr überfordert mit der Situation. Man kann sich vorstellen, ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen, weil ich bin einfach in der Nacht, keine Ahnung, 10-mal aufgewacht, 15-mal aufgewacht, ja, weil eine Position ist einfach nicht, es ist keine Position gegangen, egal wie ich mich hingelegt habe. Ja. Jetzt bin ich links gelegen, dann ist 5 Minuten gegangen und dann hat es schon wieder so Druck, dass ich mich rechts umlegen müssen, dann am Bauch, am Rücken wieder und ständig. Und irgendwann einmal ist man dann einfach vor lauter Miert halt einmal eingeschlafen für eine halbe Stunde. Dann wieder aufgewacht und dann ist das Spiel wieder von vorne gegangen. Das war wirklich wochenlang und irgendwann, ich war einfach fertig. Also ich habe gewusst, ich muss jetzt irgendwas machen. Und mein Bruder hat zu der Zeit gerade Physiotherapie studiert. Also ich war eigentlich mehr oder weniger in super Händen. Er war in Klagenfurt und hat mir dort am Klinikum diese multimodale Schmerztherapie empfohlen.
Was ist das genau?
Multimodale Schmerztherapie hat 3 Ansätze. Also zum einen den klinischen Ansatz mit den Ärzten, auch mit Schmerzmedikamenten. Dann den physiotherapeutischen Ansatz, aber auch den psychologischen Ansatz. Und ich habe mir da nicht weiter viel gedacht und habe gesagt, passt. Also wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, dann ist man sehr offen für neue mögliche Lösungen, wo man irgendwo ein bisschen weiterkommt. Und habe mich dann angemeldet, die haben mich auch angenommen. Das ist stationär, ich war einen Monat dort drüben. Und habe dann dort festgestellt, oder ich sage es rückblickend, feststellen müssen, dass doch der psychologische Anteil relativ hoch war. Ne? Und ich bin da wirklich drin gesessen und drüben, wie ich das erfahren habe, habe ich gedacht, oh je, Thomas, was hast du denn da jetzt schon wieder angetan? Jetzt kannst du einen Todeldoktor geben. Wirklich, das war damals mein Gedanke. Und ja, dann war halt irgendwann die erste Einheit und wir warten halt drin, bis unser Psychologe da herkommt und so ein bisschen was erzählt. Und dann geht die Tür auf und ich weiß nicht genau, ich habe so von unten nach oben habe ich geschaut und sehe so Lederschuhe und ein Jeans mit Löcher in den Knien und also eine Geldtaschel mit einer Kette hinten und ein Lederschilet und Glotzen, Gamsport, goldene Ohrringerl. Es war richtig ein Rocker auf dem ersten, also es war ein Rocker. Und habe gedacht so, was ist da los? Das kann nicht unser Psychologe sein, gell? Und er war es wirklich. Also er hat Psychologie im zweiten Bildungsweg studiert, er war eigentlich zuerst Kfz-Mechaniker hat dann am zweiten Bildungsweg eben studiert und der hat mich irgendwie gefesselt, also mir hat das irgendwie gewundert, berührt, ich kann es nicht einmal gescheit in Worte fassen. Und dann war so die erste Einheit und ich bin so mit dem Mundwinkel nach unten da gesessen und haben mir das als misstrauisch angehört, was der da erzählt. Und dann war die zweite Einheit, dann die dritte, und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, was der so von sich gibt, da ist einfach irgendwas dran. Und dort hat das komplette Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Das war so quasi, dort ist der Stein ins Rollen gebracht worden. Und das hat sich dann einfach weiterentwickelt. Also in der dritten und vierten Woche bin ich dann schon immer, habe ich mich richtig gefreut, weil wir endlich wieder, ich habe damals gesagt, eine Psycho-Einheit kriegen. Ja. und bin dann auch zu Hause gewesen und habe dann im YouTube-Videos ein bisschen angeschaut und du kennst das bestimmt, man kommt auf einem Video zum nächsten und dann googelt und dann wieder auf Sachen draufkommt und dann, das hat mir sehr, sehr viel über mein Leben davor auch ausgesagt. Also über mich selbst hat mir das viel erzählt. Ich bin immer so ein bisschen, ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen offene Fragen. Warum bin ich, wie bin ich eigentlich?
Und mir was war das so eine Frage, die du da beantworten hast können oder die auf einmal mehr, was nicht Sinn gemacht hat?
Es war nicht nur eine Frage, es waren mehrere und ich kann das jetzt dann nicht einmal genau definieren. Ja, es war so, ich glaube, kennst du das, wenn man irgendwo noch auf der Suche nach irgendwas ist und man weiß es eigentlich gar nicht genau, was es ist und dort ist mir das Ganze zum ersten Mal so ein bisschen aufgezeigt worden, okay, Persönlichkeitsentwicklung, so, das ist vielleicht wirklich was für mich, weil wenn du mich vor dem Unfall noch gefragt hättest, ob ich das Thema jemals einmal anschneiden würde, dann hätte ich gesagt, NATO hat vorher der Obama mit dem Putin eine schwulen Ehe, bevor das passiert. Ja. Und wirklich sehr viele Leute, die was mich von vorher, von der Jugend an erkannt haben, gell, und länger nicht gesehen haben und jetzt wieder mit mir Kontakt haben, die sagen, Thomas, was, du machst das, Mentaltrainer? Mhm. Jeder, aber nicht du. Und ich stimme denen auch voll zu. Ich war halt vorher wirklich nicht der Typ gewesen, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Also es war wirklich der Auslöser für das Ganze. Und heute möchte das wirklich überhaupt nicht missen. Also ich schaue wirklich dem Ganzen mit einem lachenden und mit einem meinenden Auge entgegen. Ja.
Mhm. Spannend. Und hey, du hast ja dann auch gesagt, du hast dann im weiteren Zuge die Ausbildung gemacht, eben zum diplomierten Mentaltrainer. Mhm. Und ja, bist da jetzt so als Mental- und Persönlichkeitstrainer unterwegs und gibt es jetzt wahrscheinlich auch an andere Menschen weiter.
Genau. Zum beruflichen Werdegang möchte ich vielleicht noch einmal kurz in die Vergangenheit reisen. Mhm. Gelernt habe ich eigentlich Elektriker, Elektrobetriebstechniker, war dann bei uns in ortsansässigen Unternehmen in einer Produktion und habe dann irgendwann beschlossen, dass ich die Matura dazu mache, um nachher einen Job zu kriegen, wo ich besser verdienen kann, damit ich das Geld ins Motorrad investieren kann. Also meine grundlegende Motivation, meine Karriere zu starten, ist mehr Geld zu verdienen, um mir den Motorsport finanzieren zu können, weil das einfach meine Leidenschaft war. Das war damals einfach mein Gedankengang.
Ja, jetzt zieht sich wie ein roter Faden durch.
Anscheinend, ja. Und bin es jetzt rückblickend, kann ich ganz einfach sagen, mit einem komplett falschen Mindset angegangen. Ich habe es einfach damals nicht besser gewusst. Und natürlich einen Haufen Fehler gemacht und ich habe dann eben neben der Schichtarbeit eben maturiert und habe dann beim Premium-Hersteller im LKW-Segment eine Junior-Stelle gekriegt für den Vertrieb eben von schweren Lastkraftwagen und habe dort begonnen. Und mit einem falschen Mindset ist das nicht ganz so angenehm. Das heißt, ich habe zwar letztendlich so mit Ach und Krach meine Ziele erreicht, aber frag nicht wie. Also ich bin wirklich angeeckt an alle Ecken und Enden. Es ist mir nicht leicht gefallen. Und dann ist eben parallel dieser Unfall passiert. Und ich war dann natürlich eine Zeit lang auch daheim. Natürlich, weil ich nicht arbeiten kann. Und da ist irgendwie was mit mir passiert. Ich habe sehr viel nachgedacht über mich selber, habe natürlich jetzt ein bisschen ein Werkzeug von dieser Reha mitgekriegt. Also ich habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und bin dann irgendwo draufgekommen, Mindset, Glaubenssätze, da gibt es ja was, kennt das vielleicht mit mir auch was zum tun haben. Habe das Ganze reflektiert, wie waren meine ersten zwei Jahre im Vertrieb und habe dann gemerkt, da hat man vielleicht ein bisschen ein Potenzial, dass man es besser machen kann. Und ich habe dann auch die Chance gekriegt, beim Grazer Unternehmen anzufangen, bei Volkswagen, und habe dort auch die Gelegenheit sogar gekriegt, eine Marke zu leiten, also die Markenleitung zu machen. Und das war irgendwie so ein extrem starker Kontrast. Ja. Also ich bin dort hingekommen und habe mir gedacht, wo bin ich da jetzt gelandet? Aber im coolen, im guten Sinne, wenn ich davon rede. Also typisches Beispiel, der zweite Tag in der Firma, wir haben schon fix gehabt, eine Besprechung, und die Geschäftsführerin hat gesagt, die Rasi, unsere Autoaufbereiterin, die hat so viel Stress, wir müssen der entlasten. Habt ihr irgendwo eine Idee, wie wir ihr unterstützen können? Und ich so, das ist ja die Autoaufbereiterin, die Geschäftsführerin redet, wie wir alle zusammengreifen können oder ob wer eine Idee hat, damit wir die Auto aufbereiten. Hey, cool, was ist denn da los? Wo bin ich da gelandet? Ja? Und das hat mich dann einfach wirklich, wirklich sehr berührt oder ich mir einfach, jetzt das ist eine coole Firma. Und das hat mir dann auch wirklich taugt. Und vielleicht war er ja die erste Firma genauso gewesen, aber mir ist es einfach zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen, weil ich einfach von der Wahrnehmung her komplett andere Dinge präsentiert gekriegt habe in dem Moment. Und das war dann irgendwie so ein bisschen der Beweis dafür, dass das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung doch einen gewissen Grund hat, warum man sowas machen kann und einen gewissen Anreiz auch. Und so hat sich das dann ständig weiterentwickelt. Ja,
ja, spannend, wie da das eine dann aufs andere baut und wie sich das andere ergibt, so gesehen. Und ich habe es in der Einleitung eh schon so vorweggenommen auch. Du organisierst ja inzwischen auch größere Events, also namentlich den Flowmarkt, und das jetzt schon zum zweiten Mal. Erzähl darüber ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Hat sich das so gesehen aus dem dann entwickelt, wo du gesagt hast, du möchtest das noch einer größeren Gruppe aus Menschen zugänglich machen? Oder was war da so die Motivation dahinter?
Die Motivation war die, dass ich eben dann parallel zur beruflichen Laufbahn bei VW die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht habe. Mhm. Und mich privat, also nicht nur die Ausbildung gemacht, sondern ich weiß nicht heutzutage, wie viele Seminare, das ich mir schon angeschaut habe, wie viele Vorträge, wie viele Beiträge, wie viele Blogs ich gelesen habe. Und mir hat das immer mehr fasziniert und ich wollte es dann einfach weitergeben. Der Grund, warum ich mich entschieden habe, das jetzt hauptberuflich zu machen, ist der, dass es mir nicht leicht fällt, lang zu sitzen. Das heißt, in meinem Beruf im Vertrieb sitzt man natürlich relativ viel. Also 2 Stunden auf einem Sessel für mich zu sitzen, da sitze ich dann wirklich wie auf Nadeln und nehme sämtliche Positionen rein. Und wenn man das dann wirklich Woche für Woche und immer wieder hat, da hat sich dann die Situation für mich ein bisschen zugespitzt und ich habe ganz einfach geschaut, okay, ich muss jetzt irgendwo reagieren drauf, weil so geht es im Endeffekt nicht weiter. Habe dann gesehen, dass ich eigentlich selber dafür verantwortlich bin, dass ich meine Situation einfach zum Besseren wende. Mhm. Und so habe ich dann entschieden, eben mich selbstständig zu machen, habe dann dieses Unternehmergründerprogramm besuchen dürfen, habe mich dann eben auch selbstständig gemacht und dann im Zuge dessen natürlich macht man sich viel Gedanken, was möchte ich alles machen, was will ich anbieten, was darf ich anbieten, was kann ich, was sind meine Kompetenzen und habe mich dann entschieden, dass ich einfach einmal so versuchsweise einmal eine Veranstaltung machen werde. Mhm. Okay, was soll das Event können? Was soll das für eine Veranstaltung sein? Ja, dann habe ich mal so zurückgedacht, was taugt mir eigentlich? Und dann bin ich drauf gekommen, erst eigentlich habe ich das Ganze immer gemacht, weil ich dort voll im Flow war, hinterher erfahren. Natürlich, währenddessen war mir das noch nicht bewusst. Also dieser geistige, also mentale Bewusstseinszustand, ich habe mich erst später damit zum Beschäftigen angefangen. Und dann habe ich gedacht, cool, eigentlich. Da weiß ich ein bisschen was drüber, das habe ich immer fort gemacht, da möchte ich was machen. Mhm. Und dann war so die Namensfindung, wie du weißt, ist nicht immer das Leichteste.
Natürlich, ja. Kann länger dauern.
Und meine Mutter geht ab und zu zum Flohmarkt, also verkauft dort zum richtigen Flohmarkt und dann sagt sie, ja, ob ich auch was hätte für einen Flohmarkt? Und ich so, für einen Flohmarkt? Und dann auf einmal... Ah, tada, habe ich einen Namen gehabt, das ist nicht der Flohmarkt, sondern der Flowmarkt, weil es repräsentativ um einen Flow eben geht. Und das war so der erste Gedankenanstoß, in welche Richtung das geht. Und dann, ja, habe ich mir ganz einfach gedacht, okay, probierst das einfach auf Teufel komm raus.
Ah, super. Und wie ist das erste Event dann gelaufen?
Spannend. Ja. Spannend. Ich habe noch nie ein Event organisiert. Und...
Also wirklich so komplett outside Komfortzone verlassen und einfach mal probieren. Ja?
Genau, also es war für mich wirklich sehr, sehr viel Neues. Also ich würde sagen, dass die letzten 14 Tage vom ersten Flohmarkt meine steilste Lernkurve bis jetzt in meinem ganzen Leben war, die ich im beruflichen Kontext gehabt habe. Du musst nämlich eins über mich wissen, ich bin so ein bisschen der Typ, der erst spät mit den Vorbereitungen anfängt. Ja, also ich habe da so eine Idee, passt, dann habe ich meinen Flyer gemacht und das haben wir alles auf den sozialen Medien ein bisschen bekannt gegeben und dann habe ich gewusst, okay, ich habe jetzt noch 1,5 Monate und ja, dann habe ich irgendwann einmal gemerkt, okay, es ist jetzt noch 1 Monat und dann habe ich irgendwann einmal gemerkt, okay, es sind jetzt noch 14 Tage und da habe ich gedacht, passt, jetzt fangen wir mit den Vorbereitungen an. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie viel Vorbereitung so ein Event kostet. Und dann habe ich mir jeden Tag sicher 10-mal auf die Stirn gegriffen, Thomas, was bist du für ein Gocker, warum hast du nicht früher angefangen? Also ich habe dann den Text für 45 Minuten Input in 10 Tagen vorbereitet, das komplette Event nebenher noch vorbereitet, habe parallel sind noch 2-3 andere Geschichten angelaufen, die mich ein bisschen reingeritten haben noch in die Misere. Und es ist dann so gewesen, dass wirklich 3 Stunden vor dem Event war ich wirklich fertig. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. Also wirklich jeden Tag von 7 in der Früh bis 10 auf die Nacht war so meine Standardzeit. Mhm. Und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie gekostet. Und ich war echt, ja, nicht gut drauf eigentlich oder nicht bereit, dass man zum ersten Mal sich hinstellt und wirklich irgendwas macht. Und das ist dann noch dazugekommen. Also es haben sich 50 Leute angemeldet gehabt und von 1 zum Mittag, also bis 19 Uhr am Nachmittag, wo wir dann angefangen haben, hat wirklich fast exakt die Hälfte abgesagt, weil sie einen anderen Termin gehabt hat.
Klassiker, ja.
Nimm ja kein Übel. Es ist ab und zu, wenn wirklich irgendwas Wichtiges ist oder es ergibt irgendwas, ist so. Und ich war dann wirklich ziemlich down, weil die Arbeit, was dahinter steckt, das sieht man zuerst nicht. Ich hätte es auch nicht für Möglichkeiten. Ja? Und dann freut man sich so, jetzt ist es soweit und das ist so das erste Sprungbrett oder Hürde, was man im überwindet oder wo man sich darauf vorbereitet und dann kommt in 10 Minuten Tag der Absag, wo man sich gefreut hat, dass die Leute kommen. Das war wirklich für mich so mentale, hat es mich wirklich mental auf die Probe gestellt. Und bis 15 Minuten vor der Veranstaltung habe ich einen, oder bis 5 Minuten vor der Veranstaltung habe ich einen zahlenden Gast gehabt. Natürlich ein paar Leute auf der Gästeliste, ja, ja. Freunde und die alle eingeladen gehabt. Und dann war ich wirklich ein bisschen deprimiert. Und ja, und dann wollte ich eigentlich aufgehen, weil ich denen sagen wollte, okay, wir fangen jetzt an und geht so die Stiegen rauf. Das war im Aula X-Space, also ein Stock unterhalb. Und gehe rauf und sehe auf einmal, wie oben alles voller Leute war. Also es war, ich bin dort gestanden und mir ist das Ladl runtergefallen. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Also es waren im Endeffekt waren wir 71 Leute.
Wow, ja.
Und ich war einfach nur, okay, gehen wir es an, kommt es runter. Und dann ist es losgegangen. Und die Veranstaltung ist für meine wenige Vorbereitungszeit, was ich mir selber gönnt habe, wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Ich war wirklich sehr zufrieden. Natürlich geprägt von Fehlern zwischendurch, Mishaps. Also
ja,
sowas gehört ganz einfach dazu. Aber im Großen und Ganzen, ich war dann, wie die Veranstaltung fertig war, habe ich gewusst, okay, so das, was ich mir circa vorgenommen habe, was ich alles durchbringen möchte, habe ich geschafft. Und es ist mir dann wirklich so ein großer Stein vom Herzen gefallen. Und die Leute hat es, glaube ich, auch getaugt. Also wir haben um 10 Uhr aufgehört und das war unter der Woche und um 11:30 waren noch immer 25 Leute da, weil wir alle zusammengestanden sind und diskutiert und fachgesimpelt haben. Und super. Ich bin dann heimgekommen, zusammengekramt, heimgekommen und ich war dann um 10:30 daheim und ich bis 4 Uhr bin ich am Balkon draußen gesessen, weil ich hab dann noch 2 Bier getrunken hinterher und ich habe einfach, ja, das hat mich so geflasht, ich bin noch nicht angekommen. Das war irgendwie, keine Ahnung, wie wenn ich 10 Red Bull hintereinander getrunken hätte. Und ja, war echt ein besonderes Erlebnis.
Also es klingt echt nach einem schönen Erlebnis.
Ja.
Was würdest du so sagen, war da so dein größtes Learning nach diesem ersten Event?
Zeitmanagement. Zeitmanagement ist prinzipiell etwas, in dem ich nicht so gut bin. Ja, da habe ich bestimmt viel Bedarf. Und so ist es zum Beispiel, um einen kurzen Vorblick auf den zweiten Grazer Flohmarkt zu machen, habe ich gesagt, Thomas, die nächste Veranstaltung, was du machst, bist du einen Monat vor Beginn mit allem fertig. Ich will mir das einfach nicht mehr antun. Gesagt, getan, alles war einen Monat vorher fertig.
Super.
Jetzt da haben wir eine Woche vor der Veranstaltung und ich bin vor einer Woche draufgekommen, okay, na, eigentlich möchte ich doch gerne ein anderes Thema machen. Gesagt, getan. Und so ist das Ganze wieder von vorn losgegangen. Allerdings, ich muss jetzt sagen, ich bin so ein bisschen geschickt angegangen, bin bereits fertig in den Vorbereitungen, habe jetzt noch eine Woche, um das Ganze ein bisschen zu trainieren und ein bisschen zu visualisieren.
Super.
Und habe auf jeden Fall was mitgenommen draus.
Also gleich einmal umgesetztes Learning erfolgreich, kann man sagen.
Ja, genau. Ja. Es gibt noch immer genug Spatze nach oben, aber Step by Step. Ich bin der Freund der kleinen Schritte.
Super, ja. Jetzt gibt es ja auch viele andere, die einfach selbst auch so große Ideen und Visionen haben und vielleicht Projekt im Kopf haben, das sie gerne umsetzen würden und dann aber vielleicht nicht machen, weil sie sich nicht trauen, weil sie glauben, eben sie schaffen das allein nicht, sie haben vielleicht nicht die Ressourcen, nicht das Wissen, nicht die Zeit, nicht die Fähigkeiten. Was würdest du da so sagen? Welche drei Fähigkeiten, welche drei Skills sind da so notwendig? Welche haben dir da am meisten geholfen, dass du so ein Event auf die Beine stellen konntest? Was braucht man so, um mit seiner eigenen Idee erfolgreich zu sein oder die umzusetzen?
Wenn du mir jetzt da so fragst, dann muss ich es erst einmal sagen, ohne Freund und ohne Netzwerk geht einmal gar nichts. Es war wirklich, ich habe mit 10 Jahren davor unbewusst die Vorarbeit geleistet zu dem, wo ich heute eben bin. Also sämtliche Netzwerke, egal ob es um die Kameramänner, also um einen Kameramann geht oder ein Foto oder jemand, der mir bei der Eventgestaltung ein bisschen weiterhilft, in der Grafik. Also ich habe überall vorher schon irgendwen kennt und ohne ein gutes Netzwerk braucht man es nicht angehen. Also im Alleingang, wenn man glaubt, dass man alleine ein Event machen kann und alles organisiert, der ist angemahlen. Mhm. Das ist, finde ich, mal das Wichtigste.
Also da kommt so gleich dieser Spruch in den Sinn, alleine kann man zwar schnell vorankommen, aber nur gemeinsam kommt man weit.
Ja, stimmt, ja, genau.
So schön zusammengefasst.
Ja. Da kann ich da richtig recht geben, ja. Was noch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, ist zu wissen, was sind meine Talente, mhm, und kommen meine Talente in dem, was ich jetzt davor habe, zur Geltung. Mhm. Es bringt jetzt da zum Beispiel relativ wenig, wenn man, ich sage jetzt einmal zum Beispiel, in meiner Vertriebstätigkeit war ich ständig gefordert, kommunikativ in irgendeiner Richtung mich weiterzuentwickeln, habe auch sehr viel Ausbildung bekommen. Wenn jetzt jemand rhetorisch oder kommunikativ überhaupt nicht begabt ist und meint, er kann jetzt von einer Woche auf die nächste eine Veranstaltung, ein Event machen und vor vielen Leuten reden, ich glaube, das ist ein ziemlicher Schuss ins Knie. Mhm. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man weiß, was will, was kann ich und passt das auch zusammen. Und der dritte Punkt ist, und ist auch sehr, sehr, ja, wenn nicht auch gleich wichtig wie die ersten zwei, ist Durchhaltevermögen. Mhm. Bei mir ist es so, der Unfall hat mich eins über mich selber gelehrt. Mhm. Ich habe einfach ein bisschen Glück gehabt. Ich habe in Richtung Sport oder Extremsport immer ein bisschen ein Talent mitten auf den Weg gekriegt. Also wirklich, ich habe mir nicht schwer dann. Ich habe das Motorradfahren das sehr, sehr schnell erlernt. Ich bin auf der Rennstrecke sehr schnell geworden. Allerdings immer bis zu dem Grad, wo mein Talent aufgebraucht war. Ja, also ich bin wirklich sehr schnell geworden und war es aber gewohnt, dass es immer so weitergeht. Und dann war mein Talent irgendwann aufgebraucht. Mir war das zu dem Zeitpunkt aber noch nicht bewusst. Und ich habe dann immer ziemlich ein bisschen zum Fluchen angefangen. Was ist mit mir los? Warum wäre ich jetzt nicht mehr schneller? Und ich war das nicht gewohnt, hart daran zu arbeiten. Es ist sehr, sehr leicht von der Hand gegangen. Mhm. Und dort habe ich dann jetzt rückblickend das erste Mal erfahren, dass dieser nicht nur der Ehrgeiz, sondern das Dranbleiben mindestens genauso wichtig ist wie ein Talent. Das Dranbleiben ist sogar, wenn nicht noch ein bisschen wichtiger, weil derjenige, der Talent hat, der kommt ein Stück weit. Wenn der aber nicht dann weiter konstant an sich arbeitet, dann wird derjenige, der kein Talent hat, früher oder später denjenigen überholen und links liegen lassen. Und deswegen finde ich, ist das Dranbleiben sehr, sehr wichtig. Ich habe gemerkt, dass wir jetzt da, also jetzt haben wir Ende August, im Mai habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Rückschläge gehabt in der Zeit, also berufliche Rückschläge. Ich hätte mir vielleicht erwartet, dass es ein bisschen leichter ist. Ja. Und habe jetzt einmal in der Realität das Ganze eben erfahren dürfen. Und ich habe für mich selber auch gesagt, okay Thomas, du reißt jetzt echt zusammen, bleib dran und wenn es einmal nicht so leicht ist, dann bleiben wir trotzdem dran und gehen wir nicht so schnell auf.
Super. Ja, wie du sagst, auch da fällt mir der Spruch ein, Ausdauer schlägt Talent, wenn Talent aufhört, sich weiterzubilden oder anzustrengen. Ja?
Genau.
Ja. Also würde ich auch so 100%ig unterschreiben. Ja, also glaube ich auf jeden Fall, dass diese drei Skills extrem wichtig sind, so gesehen. Ja, wenn du jetzt so einerseits zurückschaust, eben so diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast und so, was würdest du sagen, welche Bereiche gibt es noch, wo du dich noch weiterentwickeln möchtest, wo du noch mehr lernen möchtest?
Da gibt es gewiss noch viele. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, ich bin so der Freund von kleinen Schritten, also den Weg, den kleinen Schritten zu gehen. In diesen, das habe ich noch nicht erwähnt, dieser Unfall ist jetzt 5 Jahre her. In diesen 5 Jahren habe ich mich schon sehr viel beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung in allen möglichen Richtungen. Ich betreibe sehr viel achtsamkeitsbasierende Übungen, Meditation und bin dann irgendwann einmal zum Schluss gekommen, dass ich das, was ich jetzt einmal kann, auch irgendwo auf die Straßen bringen muss. Mhm. Das heißt, ich lerne was Neues und setze es dann um. Und erst wenn ich es kann, habe ich jetzt dafür mich selbst beschlossen, fange ich das nächste an. Und jetzt bin ich gerade einfach darin, diese ganze PS, also dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe, irgendwie auf die Straßen zu kriegen, mhm. in Form von Vorträgen, in Form von Grazer Flohmarkt. Mhm. Und jetzt einmal ins Tun kommen.
Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt, kenne ich natürlich auch von mir, weil es halt so viele spannende Sachen zum Lernen gibt. Ja. Aber gefällt mir auch gut, dieses auf die Straße bringen. Und du hast das ja auch in deinen Vorträgen immer wieder so gebracht, auch so deine Erfahrungen einfach mit dem Paragliden, wo du da einfach auch wieder so ein bisschen diesen Nervenkitzel wahrscheinlich hast und einfach so dieses Gefühl dieser Freiheit in der Luft hast. Wie geht es dir dabei?
Dazu muss ich nur sagen, dass in der Zeit, wo ich dann nicht mehr Motorrad fahren habe können, da war ich ziemlich unrund. Also mir hat da einfach ein sehr großer, wenn nicht der größte Teil oder Brocken von meinem Leben einfach gefehlt. Der war einfach von 100 auf 0. Mhm. Und ja, das war nicht so eine leichte Zeit, weil ich nicht gewusst habe, jetzt war Motorradfahren, das war das Ding und was soll jetzt noch kommen, verstehst? Das waren so meine Gedanken. Und ein Freund von mir, ein befreundeter Motorradfreund, ein Kollege, der ist eben auch Paragleiter. Und irgendwann sind wir mal ins Gespräch gekommen, ja, er kann da wen mitnehmen und ich habe mir gedacht, ja, ich habe das wirklich so fast ein bisschen belächelt, so da sitzt man halt so drinnen und dann schaut man, dann startet man umweg und dann schaut man ein bisschen runter und dann landet man wieder. Ich habe mich mit dem nie beschäftigt gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, why not? Kann man das auch so ein bisschen abhackeln auf der To-Do-List, was ich halt so gemacht habe. Und ja, dann war der Tag, ich glaube, das war 23. Juni 2017 und dann sind wir aufgefahren und auf dem Schöckl und dann sind wir zur Startwiese gegangen und dann bin ich da umgestanden und der Wind ist gegangen, also 20 km Wind und ich habe mir gedacht, boah, bei dem Wind starten und da habe ich so die ersten Anzeichen von einer Nervosität gespielt. Ja. Und dann habe ich so angeschaut, okay, wie die fliegen da und hin und her und ich habe ihm dann gefragt, ob er das auch sicher kann. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ja, irgendwas ist da. Und dann hat er mich eingehängt und im Gurtzeug und wir haben alles festgemacht. Und dann habe ich, boah, jetzt geht aber die Pumpen schon wirklich los. Und das ist selten eigentlich. Und ja, dann sind wir gestartet und ich weiß noch genau, wie wir abgekommen sind. Und das hat 20 Sekunden gedauert und ich wusste, Thomas, das gehst du an, ich werde Paragleitpilot, das ist das Nächste, was ich machen werde. Ich habe sofort gewusst, also ich habe da nicht einmal ein bisschen nachdenken müssen, wir sind abgekommen und ich, geil, das mache ich. Ja, das ist, auf den Moment habe ich intuitiv irgendwie schon länger gewartet gehabt und versteh mich richtig, der Tag war so arg, deswegen, weil ich dort mit wirklich null Erwartungen hinkommen bin. Ich habe gedacht, passt, fahren wir auf, ich fliege mal auf, ich fahre mal wieder heim. Und dann stehe ich dort an und dann ist es wirklich innerhalb von Minuten von 0 auf 350 gesprungen und das war so eine starke Emotion. Und dann hat es 10 Tage gedauert und ich habe die komplette Ausrüstung daheim gehabt und mich für den nächsten Kurs angemeldet gehabt.
Genial. Ja, so ergibt es dann einfach schnell, gell?
Ja. War wirklich, ja, also ich bin dann, so wie beim Motorradfahren, bin ich dann ins Paragliden, also wir sagen in unserem Freundeskreis, immer eingekippt. Mhm. Ja. Also wenn ich was angefangen habe, ich habe es nicht normal kennen machen, sondern ich habe da so einen Enthusiasmus immer entwickelt und ich muss dann alles gleich wissen und interessiere mich dann wirklich extrem und schaue mir auf YouTube sämtliche Tutorials, Videos und alles an und ich muss den Schirm verstehen, wie das alles funktioniert. Und so habe ich jetzt da in den letzten, ja, einer, dreiviertel Jahr, was ich jetzt da fliege, knapp 450 Flüge geflogen.
Mhm. Wow. Also bist du eigentlich fast nur in der Luft, kann man so sagen.
Genau, ja.
Na super, es klingt auch nach unglaublich schönen Erfahrungen, der Lebens, die du da gemacht hast. Und ich bin mir sicher, dass du die in dem einen oder anderen Vortrag sicher noch irgendwie erzählen wirst.
Ja, ganz
sicher. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, du hast nächste Woche dein Event in Graz. Möchtest du den Leuten noch kurz sagen, weil ich denke mir, dass der eine oder andere da durchaus interessiert sein könnte, wann und wo das stattfindet?
Mhm. Also kommenden Dienstag um 18.30 Uhr findet eben der zweite Grazer Flohmarkt im Steiermarkhof in Graz.
Das ist der 3. September dann.
Genau, das ist der 3. September. Findet eben der zweite Flohmarkt statt. Das Konzept ist 3 Speaker, hinterher gibt es eine Podiumsdiskussion, wobei das jetzt nicht wirklich eine Podiumsdiskussion in klassischer Hinsicht ist, sondern da geht es mehr darum, die Fragen des Publikums in einer Gemeinschaft zu beantworten und dann auch darüber zu diskutieren, weil wir wissen alle, dass eigentlich dieser Erfahrungsaustausch das Wichtigste ist. Der Flohmarkt ist ein Ort, da können Leute hinkommen. Da wird einfach gegenseitig von Erlebnissen berichtet, von Visionen und dass man sich einfach gegenseitig ein bisschen ansteckt,
super,
sie an sich selber zu arbeiten.
Cool. Ja, und bevor wir da zu den letzten Fragen kommen jetzt, wo können die Leute da Tickets finden oder wo können sie dich online finden?
Online findet man mich hauptsächlich auf Facebook unter meinem Namen Thomas Duberza. Ich hoffe, wir können das dann auch in den Infos auch ein bisschen reinschreiben. Das Unternehmen nennt sich Your Skills, also Mental- und Persönlichkeitstraining. Und die Karten dazu kriegt man entweder auf Facebook, auf der Flowmarkt-Veranstaltungsseite oder eben auf Eventbrite.
Super. Ja, und natürlich werden wir das verlinken auch in den Shownotes dann.
Vielen, vielen Dank.
Ja, und jetzt als abschließende Frage hier im Wachstumsfeuer-Podcast. Was bedeutet es für dich persönlich, so ein Leben in Wachstum mit diesem Wachstumsfeuer zu führen?
Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr viel, und ich glaube, da könnte man jetzt da nach so einer Frage noch tagelang drüber diskutieren. Wenn ich mir jetzt ein bisschen kurz fasse und einfach meine Erfahrungen aus den letzten 5 Jahren Persönlichkeitsentwicklung in ein paar Sätzen schildern darf, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man sehr viel sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und diese ganzen Möglichkeiten alle aufgezeigt bekommt, was man alles machen kann, dann hat man ab und zu so ein bisschen das Gefühl, ah, man ist noch nicht genug. Ja? Also, weil man könnte ja immer noch und mehr und mehr und mehr. Und bin dann mal draufgekommen, okay, das wird wahrscheinlich nie ein Ende haben, weil Entwicklung ist ein stetiger Prozess, da gibt es eigentlich kein Ende. Ich kann so viel machen, und wenn man sich erwartet bei einer Persönlichkeitsentwicklung oder wenn man sich an sich selbst arbeitet, dass man irgendwann einmal ankommt, dann kann ich darauf hinweisen, dass es im Endeffekt kein Ankommen ist. Es ist letztendlich der Weg, das Ziel. Und ich finde, es darf nicht zu so einer Art Sucht werden. Ja. Ich habe das bei mir selber ein bisschen festgestellt und dann auch wieder ein bisschen die Bremsen angezogen. Und daher auch der Weg der kleinen Schritte, was Neues lernen, das im Alltag integrieren und auch anwenden. Weil es gibt Wissensriesen und Umsatzzwerge. Ja, das heißt, es ist nicht nur wichtig, diese ganzen Dinge zu lernen, zu verstehen, sondern auch ins Leben zu integrieren. Und das bedarf natürlich Routinen. Und Routinen kommen dadurch zustande, dass man es eben immer wieder macht. Und einfach bei klaren Weiß anfängt damit. Wenn jetzt jemand meint, ich muss innerhalb von einem Jahr zum Dalai Lama werden, dann wird er sehr viel Energie investieren, aber nicht das Ergebnis, das er hoffte, rauskriegen und denkt sich, hey, stimmt mit mir irgendwas nicht oder was ist da los? Das heißt, ich habe da keine gute Erfahrung. Das heißt, ich mache was Gutes, habe aber hinterher nicht diese gute Erfahrung, die ich mir eigentlich erhofft habe. Und ich betrachte es auch viel mit Humor. Da wische mir oft selber, dass ich schon wieder in irgendeinem Moment komplett in alten Gedankensmuster oder Verhaltensweisen mich selbst erwische. Und am Anfang habe ich mich immer ein bisschen geärgert, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es ja gerade nicht besser gewusst. Und wenn ich mich heute erwische, dann kann ich mich einfach richtig drüber schon abhauen. Und ich finde, dass einfach dieses so eine gewisse Distanz zu sich selber, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt und auch nicht alles für wahr empfindet, was man glaubt, ist sehr, sehr wichtig. Und einfach Spaß haben.
Also hab Spaß und genieße den Prozess, kann man so sagen.
Genau.
Ja, lieber Thomas, danke, dass du da warst. Freut
mich. Danke, Nico. Alles Gute für dich.
Dankeschön. Und wieder eine sehr umfangreiche Podcast-Episode zu Ende gebracht. Und ich finde es immer faszinierend, wie Menschen mit ihren Rückschlägen umgehen, dass sie gerade bei solchen Unfällen nicht klein beigeben, nicht aufhören, sondern weitermachen und zurückkommen. Und ich hoffe, dass du auch einiges mitnehmen konntest. Wie immer findest du die ganzen Links, die ganzen Empfehlungen, die Zusammenfassungen, die Zitate auf der Shownote-Seite. Geh dazu einfach auf nicojuranek.com/22, wo du alles findest. Ebenso findest du dort den Link zum Event, zum Grazer Flohmarkt. Ein super Event, ich werde vor Ort sein und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen dann auch. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und jetzt geh raus und entfache dein inneres Wachstumsfeuer.